Die Black Finance Weeks sind gestartet. Sichern Sie sich jetzt Ihren Black Finance Deal und sparen Sie 30% beim Abschluss eines Finance Multiples Jahresabos. Damit überlassen Sie bei Ihrer Unternehmensbewertung keine Zahl dem Zufall. Jetzt noch bis 5.12. Alle Infos auf finance-magazin.de/black-finance.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's Up Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ein Vierteljahr schon wieder vergangen und darum ist es auch schon wieder Zeit für ein Update zum Midcap-LBO-Markt. Also für die Quartalszahlen von Holy & Loki, diesmal zum dritten Quartal 2025. Und mit dabei, das kennt ihr schon, ist wie gewohnt Thorsten Weber. Er verantwortet bei Holy & Loki im Debt Advisory das LBO-Geschäft. Hallo Thorsten, schön, dass du wieder mit an Bord bist.
Hallo Bastian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Und natürlich haben wir auch wieder einen Gast mit dabei und endlich mal wieder eine Dame. Und dazu noch eine, die trotz ihrer immer noch jungen Jahren schon viel gesehen hat. Viele von euch haben sie auch im Eröffnungsplenum unserer Deal Sourcing in diesem Jahr gesehen. Carina Spitzkopf hat ihr gesamtes Berufsleben dem Fremdkapitalgeschäft gewidmet. Und zwar zunächst im Credit Risk Management und später in der Restrukturierung bei der Commerzbank, dann im Debt Capital Markets bei Barclays. Seit ihrem Wechsel zu UBS ist sie im Leverage Finance tätig und seit dem Wechsel zu Federated Hermes im Debt Fund Business. Und seit 2022 verantwortet sie die Coverage im Dachraum bei der Partners Group. Willkommen in der Runde, Carina.
Ja, vielen Dank, Bastian. Freue mich auch sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, ist ja schon ein Weilchen her bei dir. Thorsten, du wolltest Carina gern mit dabei haben. Warum?
Ja, ich glaube, dass Carina einfach sehr, sehr viele Transaktionen der Historie gesehen hat, die eine ganz gute Mischung mit sich bringen. Auf der einen Seite so ein bisschen aus der Bankerbrille bei Hermes und jetzt mit Blick auf Partners Group einfach viele, viele Unitranche-Transaktionen, die im relevanten Spektrum sind, die attraktive Risikoprofile hatten und wo wir dementsprechend auch häufig gemeinsam zusammengearbeitet haben.
Carina, ich hatte es eben gesagt, du kennst Corporate Bank, du kennst Investment Bank und du kennst auch Debt Fund. Wie unterscheidet sich da die Arbeit?
Operativ gesehen, ehrlich gesagt, nicht so viel, wenn man auf der Leverage-Finance-Seite verbleibt. Soll heißen, Work-Life-Balance ist eigentlich, glaube ich, across the board eher eine Work-Work-Balance. Aber das gesagt haben, sind die Funds bzw. die Fundwelt natürlich eine eher Entwicklung der Neuzeit, sage ich mal, also eher ein jüngeres Setup, als Banken es typischerweise sind und kommen daher auch mit weniger festgefahrenen Strukturen und Mustern im Zweifel. Und auch auf der operativen Seite natürlich weniger Regulatorik, mit der man es hier zu tun hat.
Work-Work-Balance klingt ehrlich gesagt nicht so nach dem richtigen Ort für eine Mutter, das bist du. Gilt aber ja für die ganze Branche. Also wir hatten mit Mirjam Vogel, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt jetzt ja nicht so wahnsinnig viele Frauen in führenden Positionen in der gesamten Corporate Finance Community. Im Leverage Finance sieht das ein bisschen anders aus. Sowohl bei Banken als auch bei Debt Funds gibt es viele Frauen an der Spitze. Kannst du dir das erklären? Woran liegt das?
Ja, wie gesagt, in Leverage Finance grundsätzlich könnte ich auch nur spekulieren, weil das Work-Life-Balance-Thema an der Ecke eigentlich auch recht einfordernd ist. Aber was das Thema Funds angeht, würde ich vermuten, dass vielleicht auch das Thema Stakeholder-Struktur eine Rolle spielen könnte, weil man auf der Fund-Ecke natürlich eine Investorenbasis im Rücken hat, die für die das Thema Diversity auch ein Thema ist und die das auch durchaus mit einfordert und an der Ecke vielleicht dann auch mehr Opportunity besteht, was Frauen in Führungspositionen angeht.
Ist aber schon eine Beobachtung, Thorsten, die nicht so ganz falsch ist, oder? Macht es für dich irgendeinen Unterschied? Finanzieren Frauen anders als Männer? Das ist eine dämliche Frage, aber...
um ehrlich zu sein, ich habe mir die Frage noch nie gestellt, aber ich würde auch jetzt spontan beantworten, sagen, nein. Also ich denke, es gibt da keine großen Unterschiede. Ich denke, das ist jeweils People's-Business, ehrlich gesagt. Und ich glaube, der einen Seite gibt es Personen, die einfach dementsprechend risikoorientierter sind und vielleicht auch dementsprechend etwas aktiver oder auch nicht. Also ich glaube, da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Und ich denke auch, dass das Thema Diversity eine Rolle spielt, aber auch einfach, dass einfach viele, viele, viele Damen einfach auch im Markt sind, die einen sehr guten Job gemacht haben und dementsprechend sich auch auf Senior-Ebenen etabliert haben.
Na, ist auf jeden Fall auffällig, wenn ich es mit anderen Gewerken in dem selben Bereich vergleiche. Gut, kommen wir mal zur Partners Group. Carina, erzähl uns mal ein bisschen über eure Aufstellung. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen was auch sagen. Die Partners Group ist, wir hatten da eingangs kurz drüber gesprochen, als die Mikrofone noch nicht an waren, ja in den letzten 20 Jahren unglaublich gewachsen, hat sich auch sehr diversifiziert. Also was ist die Partners Group insgesamt und was sucht ihr speziell im Debt Fund Bereich?
Als Unternehmen insgesamt haben wir verschiedene Investitionsstandsäulen sozusagen, unter anderem uns, Private Credit, aber natürlich auch im Wesentlichen Private Equity, nicht nur auf der Corporate-Seite, sondern auch im Real Estate, also Immobilienbereich und Infrastruktur. Und neuerdings haben wir auch eine neue Asset-Klasse im Namen von Royalties als fünfte Säule noch dazu. Auf der Kreditseite fokussieren wir uns im Wesentlichen auf den Mid-Cap Part des Marktes, auch Junior Capital, aber inzwischen doch recht fokussiert auf diesen Mittelstand, jetzt auch insbesondere in Europa natürlich. Dort fokussieren wir uns auf Unternehmen ab circa 10 Millionen EBITDA aufwärts, aber auch nach oben offen. Sweet Spot wäre allerdings so um die 20 bis 35 Millionen und was das Thema Industrien angeht, sind wir recht agnostisch, aber wir üben natürlich auch Zurückhaltung, insbesondere was eher zyklische Geschäftsmodelle angeht oder Businessmodelle, die ausgeprägte Abhängigkeiten von frei verfügbarem Einkommen hätten, beispielsweise etc.
Ja, da sprechen wir ja, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen drüber. Muss immer ein Sponsor mit dabei sein?
Genau, im Wesentlichen Private Equity unterstützt, ist kein Ausschlusskriterium, aber auf jeden Fall unser Fokus. Das hat verschiedenste Vorteile natürlich, insbesondere wenn man keine Bank ist mit dem entsprechenden Retail-Netzwerk und damit Zugriff auf Corporates, sondern auch was die Ressourcen der Besitzer angeht, nicht nur was die repetitive Natur des Businesses angeht und die Expertise, die damit einhergeht, sondern natürlich auch die finanziellen Ressourcen, die ein Private Equity Haus mitbringen kann, wenn nötig, wo ein Corporate Inhaber vielleicht anders aufgestellt ist.
Ihr macht ja auch selber Private Equity. Vielleicht, wenn man da mal guckt, der eine oder andere Debt Fund war jetzt gezwungen, da um ins Equity zu gehen, also die klassischen Schlüssel zu übernehmen. Bei euch weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, aber könntet ihr das nicht besser, weil ihr selber ja auch Private Equity macht?
Schlüssel übernehmen ist ganz klar nicht etwas, was wir anstreben, wenn wir Finanzierungen bereitstellen. Das ist wirklich nur ein potenzielles Szenario, wenn es denn als die für alle Stakeholder beste Lösung nach Underperformance sich herausstellt. Das heißt, lieber auf keinen Fall, auch nicht als andere Häuser. Aber wir sind natürlich so, wie wir aufgestellt sind, recht fähig, mit solchen Situationen umzugehen, weil wir nicht nur viele Jahrzehnte Erfahrungen mitbringen in diesem Bereich, sondern durch die Frequenz und Volumina an Finanzierungen, die wir als Haus stemmen, hier sehr viel Expertise mitbringen und vor allen Dingen extra dafür abgestellte Mitarbeiter, die sich quasi Tag ein, Tag aus nichts anderem widmen, als Restrukturierungsarbeit leisten zu können und damit die entsprechende, auch vor allen Dingen rechtliche Expertise mitbringen, die hier oft notwendig ist.
Thorsten, Carina hat gesagt, sie ist ein klassisches Mid-Cap-Haus. So kennen wir die Partners Group auch. Was trägst du ihr an und welche Deals vielleicht aber auch nicht?
Ja, also ich glaube, mit Blick auf die Größenordnung ist genauso, wie Carina gesagt hat. Ich glaube, Transaktionen so zwischen 10 und 30 Millionen EBITDA, ich glaube, das ist so die Fokusthemen, wo ich auch eine Partners Group ansprechen würde. Ich glaube, wenn es dann deutlich drunter wird oder deutlich kleiner ist, dass man irgendwie zwischen 5 und 6, 7 EBITDA unterwegs ist, ich glaube, da gibt es einfach andere Parteien, die vielleicht eher den Fokus auf den Bereich haben und auf der anderen Seite, wenn es dann größer wird, auch. Ich glaube, was, glaube ich, ein Partners Group, glaube ich, dann auch mal spannend ist und auch sinnvoll ist, sind Buy-and-Build-Szenarien, wo man dementsprechend auch unternehmerisch denken sollte und dementsprechend auch einen Partner braucht, der responsive ist. Ich glaube, das sind auch Transaktionen, die wir sehr, sehr gerne Partners Group zeigen. Und ansonsten, ich glaube, das ist ein Mid-Market-Spieler wie andere auch, aber der sich halt wirklich extrem aktiv in den letzten Monaten und Quartalen entwickelt hat und dementsprechend schon eine Partei, die wir sehr gerne ansprechen.
Wenn der Mid-Cap-Monitor nicht trügt, Carina, dann habt ihr in den letzten 12 Monaten in Deutschland 5 Deals gemacht. Aus welcher Ecke kamen die?
Ja, wir können uns nicht beschweren, sind ganz zufrieden mit unserer Aktivität. Die Geschäftsmodelle, die wir unterstützt haben, sind vor allen Dingen auch im Bereich Business Services unterwegs, hier auch gerne mit den Endmärkten Infrastruktur, aber auch IT im weiteren Sinne, auch IT-Services insbesondere und selektiv auch Industrials.
Thorsten, wir kommen ja eigentlich zusammen wegen eurer Zahlen. Lass uns da nochmal reingucken. Wie ist Q3 in Europa gelaufen?
Also in Europa war es interessant, fanden wir ehrlich gesagt. Das Q3 ist verglichen mit dem Q2 zwar auf dem gleichen Niveau. 135 Debtfonds-Transaktionen haben wir gezählt. Was aber auch wieder spannend ist, weil damit ist man knapp 20% über dem Wert vom Q3 2024. Also im Jahresvergleich, gleiches Quartal, sind wir so 15-20% bei mehr Transaktionen bezogen aufs relevante Quartal. Und wenn wir uns die Year-to-Date-Zahlen angucken, also die letzten 12 Monate auf europäischer Ebene für Debtfonds, dann sind wir sogar 17% drüber mit 394 Deals versus knapp unter 340 Deals im letzten Jahr. Das zeigt, dass der Markt A liquide ist und B auch sehr aktiv. Und das sind, glaube ich, so die Themen, die wir auch in Deutschland sehen, dass eine gewisse Aktivität da ist, dass eine gewisse Liquidität da ist. Und das ist ja mit das Wichtigste, wenn du dementsprechend auf Finanzierung begeben möchtest.
Na, Liquidität ist ja vermutlich das geringste Problem. Die Deals sind ja eigentlich das, was in der Vergangenheit eher gefehlt hat. Sag noch mal ein bisschen etwas Genaueres zu Deutschland. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann habt ihr tatsächlich mit 85 Deals 13 mehr als im Vorjahresquartal gezählt. Das ist ja schon ganz ordentlich.
Genau so ist es. Also im Prinzip, wir haben deutlich mehr Deals als im Vorquartal. Also wir hatten 36 Transaktionen in Deutschland jetzt im Q3 und im Vorquartal waren es 29. Dementsprechend wirklich deutlich mehr und das ist auch so ein bisschen teilweise gegen den Trend, weil eigentlich ein Q2 mit Blick auf Dealflow so tendenziell aktiver sein müsste, weil ja doch einige Transaktionen zum Jahresbeginn in den Markt kommen, die dann idealerweise vor den Sommerferien abgeschlossen werden. Jetzt haben wir im Q3 sogar mehr Deals als im Q2. Ich glaube, was fast sogar noch interessanter ist, ist auch hier die Year-to-Date-Zahl. Jetzt haben wir ja gerade gehört, Europa ist 17% über dem Vorjahres 12-Monats-Zeitraum. In Deutschland sind wir bei knapp 10% über dem Vorjahreszeitraum, sind wir genau bei 100 Transaktionen versus knapp über 90 im selben Zeitraum 2024, was aber auch zeigt, dass die Dealanzahl auch in Deutschland dieses Jahr auf der Finanzierungsseite in Ordnung ist.
Spiegelt das deinen Eindruck auch, Carina?
Ja, wir haben auch den Eindruck, dass es schon einiges an Dealflow gibt. Allerdings auch analog des Splittes, wenn ich es richtig sehe, haben wir den Eindruck, dass hier recht viel Refi und Add-on-Aktivität natürlich das Dealvolumen bestimmt im Vergleich zu Vorjahren, in denen wir schon doch deutlich mehr Neugeschäft zu sehen bekommen haben auch.
Wobei wir in diesem Quartal, Thorsten, ja dann mit 42% Neufinanzierung endlich mal wieder einen halbwegs vernünftigen Wert haben.
Ganz genau. Also ich glaube, das war so ein bisschen erstaunlich, ehrlich gesagt, als wir die Zahlen auch ausgewertet haben. Ich meine, du bekommst ja immer so ein bisschen einen Eindruck, wie aktiv der Markt ist, wie viele Themen es gegeben hat. Jetzt muss man halt eins sagen, das ist teilweise bestimmt auch dann so eine Stichtagsbetrachtung, dass halt vielleicht manche Transaktionen entweder nicht mehr im Juni geclosed wurden oder halt dementsprechend erst im Q3 gemeldet wurden. Ich glaube, die Unschärfen, die sind einfach da. Aber es ist schon erstaunlich, dass wir über 40% Neufinanzierung haben versus im Q2, wo es gerade mal, ich glaube, unter 25% Neufinanzierung waren. Von daher können wir uns über die Zahl zumindest für dieses Quartal jetzt nicht beschweren. Allerdings, wie Carina es gesagt hat, also wenn man das Gesamtjahr sieht, dann ist halt die Zahl der Neufinanzierung schon irgendwo weiterhin überschaubar. Und das ist natürlich auch eine Frage des Dealflows, keine Frage.
Gibt es denn Hoffnung aus deiner Sicht, Carina, dass Q4 da ähnlich positiv aussieht? Weil die Prozentzahl es ja jetzt auch nicht ist, sondern die Zahl der absoluten Deals wäre ja eigentlich das Entscheidende.
Ja, also dieses Q4 ist ein interessantes. Es ähnelt ein bisschen oder erinnert uns an das vom letzten Jahr, weil normalerweise, wenn wir uns um diese Jahreszeit Anfang Dezember unterhalten würden, Bastian, würde ich sagen, unsere Prozesse brauchen ja in der Regel Minimum 4 Wochen von A bis Z, in der Regel eher so 3-4 Monate, Thorsten, würde ich vermuten, insbesondere wenn man euer Engagement auch noch mit aufnimmt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt würde man eigentlich schon die Bücher zumachen für das Jahr. Allerdings dieses, wie auch letztes Jahr, beobachten wir, dass hier ein Spurt zur Zielgeraden oder Schlusslinie stattzufinden scheint. Das heißt, wir haben doch einige Prozesse jetzt noch neu auf den Tisch bekommen mit der Herausforderungen oder dem Task, das bitte noch bis Jahresende potenziell umgedreht zu bekommen. Und entsprechend kann es gut sein, dass wir hier noch einiges an Dealaktivität jetzt auf die nächsten 3 Wochen noch zu sehen bekommen.
Okay, da darf auch Thorsten sicher zum Schluss nochmal seinen Ausblick geben. Wir wollen uns aber noch nicht ganz, Thorsten, von euren Zahlen lösen. Auffällig ist, über die Hälfte der Deals sind aus dem Bereich Services. Ist ein Trend, der sich da fortschreibt? Sind das eher Debt Fund oder eher Bankenthemen?
Also ich glaube, wenn ich den Bereich Services sehe, ich glaube, dann kommt es wirklich darauf an. Ich glaube, es gibt Sektoren wie zum Beispiel Industrial, wo du schon sagen kannst, das ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Bankendeal. Wenn du Richtung Software guckst, dann ist es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Debtfonds-Deal. Ich glaube, bei Services, ich glaube, da liegt der Teufel im Detail so ein bisschen, was halt wirklich das Business Model ist, ob das dann irgendwo ein Plattform-Deal ist, wo man dann dementsprechende Tätigkeiten dran schließen kann. Von daher, die Antwort ist leider ein bisschen unbefriedigend. Also ich glaube, das kann im Zweifel beides sein. Wenn man sich aber anguckt, wie so der Split also im letzten Quartal zwischen Banken und Debtfonds ist. Und der Split, der ist im letzten Quartal bei genau 50-50 gewesen. Wir kommen irgendwo aus Year-to-Date-Zahlen und auch aus letztjährigen Zahlen, wo wir immer so eher 60-65% auf Seiten der Debtfonds gesehen haben. Kommen wir jetzt dann doch eher in eine Größenordnung, wo es eher so wieder Richtung 50-50 geht. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist das jetzt irgendwie so die, in Anführungszeichen, die Rückkehr der Banken oder so, ja? Um ehrlich zu sein, würde ich es gar nicht so hochhängen. Ich meine, das ist auch, wie Carina gesagt hat, ich glaube, das sind halt auch dann diverse Refinanzierungsthemen. Und wenn du halt jetzt irgendwo eine Clubfinanzierung im Portfolio hast, die mit Banken gemacht wurde, und was ja für uns wichtig ist, dann dementsprechend auch ein höherer Finanzierungsbedarf da ist, damit es mitgezählt werden kann, dann ist es halt nicht unwahrscheinlich, dass es auch wieder von Banken mitbegleitet wird. Aber dementsprechend würde ich jetzt ehrlich gesagt diesen Bereich Service jetzt weder in die eine noch in die andere Ecke reinclustern. Ist aber wirklich erstaunlich, wie viele Transaktionen es halt year to date in dem Segment gegeben hat mit über 50%.
Also sag mal, wenn man sich ein mögliches Argument anschaut, das du eben ja herangeführt hast, nämlich dass Industrieunternehmen eigentlich immer Richtung Banken laufen, dann sticht das schon mal nicht. Also der Sektor Industrieunternehmen ist mit 5% ja quasi tot.
Ja, es ist wirklich, also das ist, glaube ich, auch eine der Folgen, die wir jetzt gesehen haben, mit Blick auf aktuelle Themen, Politik, Zölle und so weiter. Ich meine, wir hatten einiges im Bereich Industrial in den letzten Monaten finanziert, wo man dann schon logischerweise auch die Fragen hat, in welche Märkte gehen die Güter? Und wenn sie halt zum Beispiel in die USA gehen, wie geht man mit Zollthemen um? Wo wird produziert? Wo wird verkauft? Und das ist natürlich was auf dem Industriesektor zurzeit etwas liegt, ja, und dementsprechend auch den Sektor mit Blick auf Transaktionen weniger aktiv macht. Gar keine Frage.
Ein anderes Thema, das regulatorisch arg belastet war eine ganze Zeit, hat sich offenbar wieder ein bisschen entspannt. War im letzten Quartal schon so, Healthcare mit 15% ist definitiv wieder zurück. Für euch, Carina, auch ein spannender Sektor?
Durchaus ein spannender Sektor. Ich glaube, Healthcare ein bisschen wie der IT-Bereich. Da kommt es dann wirklich darauf an, wo befinden wir uns genau innerhalb dieses Sektors. Weil da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Themen, ja, von Software, die ermöglicht, bis hin zu Altenheimen, Pflegeheimen etc. alles mit dabei. Und entsprechend wird ein Business natürlich unterschiedlich beeinträchtigt von potenziellen Änderungen in Regulatorik oder was bei uns in der Politik besprochen wird oder potenziell zur Abstimmung steht und entsprechend zu potenzieller Zurückhaltung bei den Investoren als auch den Finanzierern führen kann natürlich.
Was wir auch sehen, Thorsten, ist, dass diese Aufteilung Banken und Debt Funds gar nicht immer mehr so eins zu eins möglich ist, weil die Grenzen da durchaus verschwimmen. Also haben doch jetzt ein paar Fälle gesehen, wo auch Debt Funds in Bankenkonsortien mit reingegangen sind. Ist das noch anekdotisch oder ist das ein Trend?
Ich würde es als Trend sehen, beziehungsweise ich würde es auch wirklich als Gegebenheit sehen. Ja. Also wenn ich jetzt die letzten Transaktionen von uns ansehe, auch wie wir auf den Markt zugegangen sind und welche Quotes wir auch eingeholt haben, ich glaube, da muss man sich bei den einzelnen Parteien immer zweimal die Frage stellen, in welches Lager clustern wir die überhaupt? Und dann damit verbunden die Frage, wollen wir überhaupt zu Beginn clustern oder holen wir erstmal offen Feedback für verschiedene Szenarien ein, speziell bei Debtfonds, die halt zum Beispiel auch eine TLC mitgeben können und gucken einfach danach, welcher Weg interessant ist. Und ich glaube, das bringt auch so ein bisschen noch mehr Spannung in den Markt, dass man nicht nur wirklich eine Vielzahl an Finanzierungsparteien mittlerweile hat und unsere Debtfonds-Liste, ich glaube 70, 80, 90 Parteien sind da mittlerweile drauf, die wirklich im Dach aktiv Finanzierung machen wollen. In unterschiedlichen Größenordnungen, in unterschiedlichen Sektoren teilweise auch. Aber die schiere Anzahl der Parteien ist einfach sehr, sehr hoch. Und wenn ich das dann auch damit kombiniere, dass ich jetzt gar nicht mal sagen kann, das sind die einen und das sind die anderen, sondern überlegen muss, welche von den Debtfonds können eigentlich auch in eine Bankenstruktur gehen. Und wir hatten zum letzten auch mal gesehen, dass zum Beispiel eine Bank auch in eine Debtfondsstruktur reingegangen ist. Dann gibt es halt hier schon viele, viele Spielmöglichkeiten, die man einfach sich so ein bisschen vor Augen führen muss und die insbesondere in manchen Situationen auch wirklich ein Gamechanger sein können.
So, dann schauen wir doch mal ein bisschen auf die allgemeine Marktlage. Carina, wir sprechen da eigentlich alle drei Monate drüber. Wie ist dein Eindruck? Welchen Einfluss hat denn so die gesamte politische Großwetterlage auf das Marktgeschehen? Hat sich das wieder ein bisschen beruhigt oder sind wir da immer noch am Zucken?
Ich glaube, grundsätzlich ist das natürlich vor allen Dingen auch im Hinblick auf unsere Portfolien von großer Relevanz. Ja, wie schlagen sich die Geschäftsmodelle, die wir bereits finanziert haben? Was das Thema neuer Dealflow angeht, haben wir nicht den Eindruck, dass es hier der Haupttreiber ist, der für Hemmnisse sorgt, wenn denn dann, sondern dass hier vielmehr das Thema Kauf- und Verkaufspreise und deren Mismatch zwischen Käufern und Verkäufern auf der PE Seite immer noch maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass Dealflow nicht dort ist, wo wir ihn seit inzwischen drei Jahren gerne hätten, denke ich. Also ja, die wirtschaftliche Situation, Ausblick und politische Backdrop natürlich von Relevanz, aber wir haben den Eindruck, dass andere Themen hier eher eine Rolle spielen. Ja. Und dann ist natürlich das Thema wirtschaftliche Situation auch von größerer Relevanz für einen PE-Investor, wenn er quasi eine Art Relative Value abwägen kann, wenn er in mehreren Ländern investiert ist und es in Frankreich beispielsweise besser ausschaut als in Deutschland. Wenn man hingegen nur in einer Jurisdiktion unterwegs ist, sind einem dort natürlich auch eher die Hände gebunden und man darf als Fund nicht vergessen, dort gibt es ja auch immer noch eine Investorenbasis, die mehr oder weniger geduldig auf Deployment wartet.
Wie hat sich denn, Thorsten, die Qualität der Assets entwickelt? Schauen wir uns auch regelmäßig alle 3 Monate an. Was gibt es da für einen Eindruck bei dir? Du musst ja schließlich das Ganze finanzieren.
Ja, also ich glaube im Endeffekt, wenn ich mir die Themen ansehe, die wir auf den Tisch bekommen, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie vor 6 Monaten schlechter war oder dass es jetzt irgendwie deutlich besser ist. Ich glaube, der Einzelfall entscheidet immer. Ich glaube, in manchen Situationen hat man so ein bisschen aus den letzten Quartalen, letzten Jahren auch gelernt, dass manche Themen vielleicht einfach zu früh zum Markt gebracht wurden oder in manchen Situationen vielleicht auch zu wenig Fokus auf den Current Trading gelegt wurde, wo man dann im Prozess einfach vielleicht teilweise negativ überrascht wurde. Ansonsten, ich würde davon ausgehen, dass die Themen, die wir jetzt auf dem Tisch haben, das sind, also ich glaube, es ist immer wichtig, eine frühe Entscheidung zu treffen, ob man glaubt, dass man erfolgreiche Transaktionen bestreiten kann. Das ist sowohl für den Investor wichtig, als auch für uns als Debt Advisor, wenn wir dann dementsprechend auch bei Finanzierungsthemen uns eine Meinung bilden, dass wir da eine gute Meinung haben zum Thema und dementsprechend auch zur Umsetzungswahrscheinlichkeit. Ich würde es aber nicht sagen, dass sich die Qualität an sich geändert hat. Aber was natürlich zu beachten ist, nach all den Quartalen und Jahren, wo wir jetzt dementsprechend auch vielleicht teilweise weniger Dealflow gesehen haben, dass manche Themen einfach irgendwann verkauft werden müssen. Ja, und dass dementsprechend auch auf der Verkäuferseite ein gewisser Druck ist und dementsprechend auch Themen zum Markt gebracht werden, wo man dann auch einen Deal wirklich machen möchte.
Das heißt, die Preiserwartungen werden sich dann da auch dementsprechend anpassen. Also kommen dann wirklich auch Deals zustande?
In solchen Themen dann auf jeden Fall, klar. Da, wo es den Druck gibt, ich meine, da ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass man einen Preis findet. Ich glaube, ansonsten ist natürlich wirklich, wie Carina gesagt hat, dass die Kaufpreiserwartung zwischen Käufer und Verkäufer teilweise eine ziemliche Diskrepanz hat. Und natürlich auch, dass so ein Diskrepanz auch dadurch entstehen kann, dass man einfach im Prozess, wie ich es gesagt habe, durch ein Current Trading vielleicht dann auch eine Überraschung bekommt im Positiven, wie teilweise auch wirklich im Negativen, was dann nochmal dazu führt, dass einfach auch die Parteien nicht zusammenfinden. Allerdings muss man auch sagen, dass es doch auf Investorenseite auch mittlerweile ein höheres Interesse gibt, auch Transaktionen machen zu können, weil auch der Dealflow dementsprechend auch in Transaktionen wirklich umgemünzt werden muss.
Wie ist das denn, Carina, wenn die, sagen wir mal, auch vielleicht etwas schwächeren Assets auf den Markt kommen, dann heißt das, da kommen auch die etwas höheren Risiken auf den Markt. Die müssen auch irgendwie finanziert werden und die müssen irgendwie bepreist werden. Sehen wir risikoadäquates Pricing im Markt? Um da schon mal ein bisschen die Richtung vorzugeben, erinnere ich gerne an unser Gespräch vor, was ist das, 2,5 Monaten? 1,5 Monaten, ne? Ja, genau, auf der Deal Sourcing, wo ich dir dieselbe Frage gestellt habe. Und deine wenig verklausulierte Antwort war nein. So, ist das immer noch so?
Ja, ich würde nach wie vor sagen, definiere adäquat, ja, eingangs. Die Erfahrung zeigt, dass Finanzierungspricing nicht zwangsläufig mit Leverage-Niveaus korreliert. Ja. Das heißt, es ist wirklich vielmehr eine Funktion von Angebot und Nachfrage, soll heißen, wie beliebt ist ein Unternehmen, ein Asset, eine Finanzierung bei den Finanzierern und entsprechend unter wie vielen Parteien kann der Thorsten dann aussuchen und uns weiter in den Keller drücken. Ja. Und hier macht sich natürlich auch unter anderem bemerkbar, ob der Investitionsdruck bei den Finanzierern auf der Fundseite höher oder ausgeglichener ist. Das kann hier auch durchaus eine Rolle spielen. Ansonsten gibt es natürlich in Zeiten wie diesen doch deutliche Prämie, sage ich mal, wenn ein Asset sich nicht so leicht an den Mann oder den Finanzierer bringen lässt. Aber wir haben auch den Eindruck, dass es dann, aber da kann Thorsten vielleicht auch noch besser aus der Advisor-Brille zu kommentieren, eher vergabelt ist, soll heißen, dann tut man sich im Zweifel schwerer, es überhaupt finanziert zu bekommen, als dass dann einfach nur das Pricing nach oben adjustiert wird. Ne?
Also digitale Entscheidung, Thorsten, wenn es finanziert wird, wird es billig und ansonsten gar nicht.
Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, zwei Sachen muss man unterscheiden. Ich glaube, zur einen Seite hat man das Debt-Fonds-Pricing, wo wir wirklich in den letzten 18, 24 Monaten einfach geringere Verzinsungen gesehen haben und dementsprechend auch attraktivere Angebote für Finanzierungssuchende. Wenn ich jetzt auf die Bankenseite gucke, dann ist es da ja eigentlich nicht so. Ja, auf der Bankenseite wurde es vielleicht um 25 Basispunkte in manchen Situationen günstiger. Aber dass man jetzt sagen kann, dass die Preise dementsprechend runter oder die Zinsen dementsprechend runtergegangen sind, das sehe ich nicht. Also dementsprechend würde ich sagen, auf der Bankenseite haben wir schon ein risikoadäquates Pricing. Mit Blick auf Finanzierungen, die von Debtfonds gemacht werden, ich glaube, die 20-25% der Finanzierungen, die wirklich im Fokus sind und die auch viele attraktiv sind, da ist es so, wie wir gesagt haben. Da sind die Zinsen geringer. Das ist dann teilweise auch dann wirklich ein Spiel dessen, was man anbieten kann und der Competition. Wenn ich mir über kleinere Themen ansehe, jetzt im Bereich unter 5 oder 7 Millionen EBITDA, da ist es halt dann doch ein anderes Risikoprofil und auch ein anderes Pricing, ein höheres Pricing. Naja, und auch wenn es dann in Sektoren geht, wo ich dann dementsprechend schwieriger eine Finanzierung nur finden kann, dann bin ich auch nicht bei 5 oder 5,5% Pricing. Dann sind die Zinsen einfach dementsprechend höher. Schon mangels Competition. Also von daher, ich glaube, das hängt immer so ein bisschen wiederum von der Einzelsituation und vom Finanzierungsanbieter insgesamt ab.
Wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen, Carina? Wenn ihr in so einem Prozess seid, werdet ihr da von den Debt Advisern ordentlich an die Hand genommen, transparent durch den Prozess geführt? Oder sehe ich Thorsten eifrig nicken? Oder habt ihr das Gefühl, ihr werdet auch mal gegeneinander ausgespielt? Ist das fairer Teil des Spiels? Oder mit welchen Bandagen wird da agiert?
Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich ist es ja die Hauptaufgabe eines Thorstens und Kollegen und Wettbewerbern unter den Advisern hier für beste Finanzierungskonditionen für ihre Kundschaft, also die Private Equity Häuser, zu sorgen. Und das heißt natürlich Ansprache beider Gruppen, Banken und Funds oder eine Mischung aus beidem, wie Thorsten vorhin beschrieb, die ja auch inzwischen häufiger zu sehen ist. In welchem Fall dann was mehr Sinn macht, kommt wirklich auf das Asset an, auf die Timeline, Leverage-Erwartungen. Und da trennen sich die Wege dann häufig doch recht schnell, muss ich auch sagen. Und haben wir auch den Eindruck, dass die Berater auf jeden Fall auf dem deutschen Markt recht transparent im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Aufgabe agieren. Das heißt, man hat selten das Gefühl, dass man hier ins Leere läuft und viel Arbeit für nichts gemacht hat und am Ende als Fund beispielsweise sich dann doch für eine Banklösung entschieden wurde oder andersrum. Es ist in der Regel recht absehbar, was hier die beste Lösung für die Finanzierung ist aus unserer Brille.
Ich hätte erwartet, Thorsten, dass da jetzt von dir noch eine Stellungnahme kommt.
Ich habe auf deine Frage gewartet. Nein, aber ja, ich glaube, genauso ist es. Ich glaube, im Endeffekt, der Markt ist einfach endlich. Und wenn man sich im Dachraum bewegt und dementsprechend Finanzierung sucht oder Finanzierung anbietet, ich glaube, dann gibt es auf der einen Seite überschaubar viele Anbieter und auch überschaubar viele Berater. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass man aus meiner Sicht auch wirklich transparent ist. Ich glaube, keiner hat jetzt hier in unserem Business zu viel Zeit auf Transaktionen zu vergeuden, wo es einfach keinen Sinn macht. Deswegen macht auch eine klare Aussage total viel Sinn, dass man einfach eine Richtung vorgibt. Sei es beim Pricing, sei es bei der Struktur. Und das ist auch, was wir vielen, vielen Kunden in Situationen sagen. Es ist völlig in Ordnung, anfänglich einfach mal zu testen und zu gucken, welche Wege gibt's, welche Strukturen kann man machen und welche Vor- und welche Nachteile bringen die Strukturen. Was aber nur relativ wenig Sinn macht, ist dann letztlich, sich Parteien aus unterschiedlichsten Strukturen parallel genehmigen zu lassen. Zum einen sind wir eh keine großen Freunde davon, dass man allzu viele Leute ins IC schickt, sich genehmigen lässt und dann danach dann erst die Qual der Wahl hat, sondern das kann man sich auch früher überlegen. Das ist, glaube ich, dann auch mit Blick auf ein Relationship der bessere Weg. Ja, und insgesamt glaube ich auch, dass auch mit Blick auf ein Pricing einfach die Guidance super wichtig ist, dass man den Leuten einfach sagt, was man erwartet. Und wenn der andere das nicht anbieten kann, dann findet man eine andere Transaktion, die gut passt. Und wenn es dementsprechend matcht, dann hat man eine schöne Competition, die man auch ausnutzen kann. Aber ich glaube, diese offene Kommunikation ist super wichtig und das sollte man auch nicht anders machen.
Dann lasst uns doch zum Schluss nochmal ein bisschen auf das Q4 gucken, aber auch schon mal den Blick auf 2026 wagen. Also Carina hatte schon die Hoffnung geäußert und das durchaus auch mit ein paar Gründen unterlegt, dass Q4 ein ganz gutes werden könnte. Teilst du das, Thorsten? Wir sind jetzt ja schon auch ein ganzes Stück weit drin in diesem Quartal.
Ja, ich glaube, davon gehe ich aus, dass es Q4 gut wird, weil, muss man einfach sagen, in unserem Business, das Q4 ist eigentlich mit Abstand das wichtigste Quartal. Wenn ich jetzt schon sehe, dass wir auf 100 Transaktionen jetzt schon kommen, year to date, dann gehe ich mal ganz fix davon aus, dass wir das drittbeste Jahr in der Aufzeichnungsgeschichte von Midcap Monitor erreichen werden, was bedeutet, dass wir irgendwo so Richtung 135, 140 Transaktionen rauskommen. Was man auch sagen muss, aus meiner Sicht ist, ich glaube, wir sind in der Wahrnehmung des Marktes und der Stimmung, sind wir sehr, sehr stark davon geprägt, wie einfach der M&A-Markt ist. Ja, und das ist ja auch völlig logisch und auch völlig verständlich. Allerdings muss man auch wirklich sagen, dass dieses Jahr auch jenseits von jetzt nur Refinanzierungen, die gemacht wurden aufgrund von Laufzeitthemen und solchen Sachen, ja, dass man doch wirklich auch viele spannende Finanzierungssituationen hat machen können mit Blick auf Dividend Recaps und so weiter. Ja, was ja schon zeigt, dass der Markt auch wirklich aktiv ist und auch die Leute einfach Situation suchen. Von daher, ich bin mit dem Jahr per se total zufrieden und auch mit Blick auf das Q4 erwartungsfroh, dass wir dementsprechend wirklich auch ein gutes Jahr 2025 abschließen können.
Carina, gibt es irgendwas, was dich hoffnungsvoll auf 2026 blicken lässt?
Wir durchlaufen ja im Moment eine Phase von wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir in der Vergangenheit auch schon hatten, aber bei der in der Vergangenheit, glaube ich, häufiger mit einem schnelleren Ende gerechnet werden durfte. Das heißt, wir haben den Eindruck, dass die Flaute im Moment zieht sich doch recht hin. Und im Umkehrschluss würde ich deshalb erwarten, dass sie sich so langsam aber wieder ins Positive dreht und Unternehmen wieder mehr Laune und Kapazität und Anlass sehen, zu investieren, nicht nur M&A, sondern auch ihre auszubauen, Facilities, Anlagen etc. Und wir hoffentlich davon in 26 doch etwas zu sehen bekommen. Und nach wie viel sind es jetzt? 2, 3? Ich glaube, das vierte Jahr in Folge, alle mit viel Optimismus ins nächste Jahr starten und vielleicht ausnahmsweise nicht enttäuscht werden, weil sich entweder einiges an Unsicherheitsfaktoren zum Teil zumindest erledigen konnte oder man sich als Marktteilnehmer eines Tages einfach damit abfinden muss, dass das neue Universum ist, der neue Status quo und man nichtsdestotrotz investieren muss und möchte und quasi allen Widerständen zum Trotz es weitergehen wird.
Das wollen wir doch gern als Schlusswort stehen lassen. Dem schließen wir uns, glaube ich, alle an, dieser Hoffnung und hoffen gemeinsam darauf, dass es nicht wieder ein enttäuschendes Jahr wird. Wir werden es uns auf jeden Fall Quartal für Quartal wieder angucken. Vielen Dank, ihr zwei. Das war wirklich spannend. Kamen etliche interessante Punkte zur Sprache, glaube ich. Vielen Dank für eure Einschätzung. Allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com